Ralf, wie stehst du zu Archäologie? Also fasziniert dich das, so Ausgrabungen und so?
Ja, also wenn Indiana Jones die macht, schon, ansonsten ja, so mittelmäßig, sag ich mal.
Ich habe dir ein ganz kurzes Video geschickt. Guck da mal rein.
Okay, warte, ich klicke mal drauf. Ein YouTube-Video, ein Stuhl,
Ja.
der ausgegraben wird aus
Ja.
einem sandigen Terrain. Aber jetzt ist gerade schon irgendwie was Merkwürdiges passiert. Der hat sich verdoppelt, der Stuhl. Alien Technology, würde ich sagen.
Das Video heißt Chair Archaeology und genau, das zeigt eben so ein Team aus ArchäologInnen, die so richtig auch wie ArchäologInnen aussehen, mit Sonnenhüten und Handschuhen und allem drum und dran. Und die stehen vor so einer kleinen Sandgrube und aus dieser Grube, wie du sagst, heben sie eben diesen Plastikstuhl, der sich dann aber irgendwie nicht ganz so verhält, wie er das wahrscheinlich sollte. Also er verdoppelt sich, wie du sagst. Es sieht so aus, als würde der aus dem Sand geboren werden, irgendwie so, und entfaltet sich so komisch.
Auf diesem Stuhl würde man definitiv nicht sitzen wollen, ja.
Nein, würde man nicht.
KI verstehen. Der Deutschlandfunk-Podcast über künstliche Intelligenz im Alltag.
Das Video ist KI-generiert und das ist jetzt erstmal witzig. Dieser Stuhl verhält sich irgendwie nicht so, wie er soll. Aber wenn man sich die Menschen genau anschaut, also die Kleidung ist gut, die Gesichter sind gut, der Sand, die Schatten, sieht alles super authentisch aus. Unsere Frage heute ist: Kann ich mit KI professionelle Videos produzieren? Ralf hat recherchiert, Ralf Krauter. Und Ralf, hättest du da direkt vielleicht eine Antwort drauf? Kann KI das Video produzieren einfach so übernehmen?
Also, Feli, kurz gesagt, ja, zumindest wichtige Teile dieses Produktionsprozesses. Also, es gibt schon eine Reihe sehr mächtiger Werkzeuge zur Erzeugung von Bewegtbildern inzwischen, die also die Arbeit von Menschen, die Videoclips oder Filme machen, nachhaltig verändern. Und zwar nicht erst morgen, sondern heute schon. Selbst wer bislang keine Ahnung von Videoproduktion hatte, kann mit diesen KI-Tools inzwischen im Handumdrehen eigene Filme machen, die ganz ordentlich sind. Und wer vom Fach ist, wer also heute schon Videoprofi ist, der kann mit diesen neuen KI-Werkzeugen quasi eine Art kreativen Sidekick sich besorgen oder er kann einfach seinen Job viel effizienter machen. Ich habe selbst einige Bekannte, die bei Film und Fernsehen arbeiten, Kameraleute, Cutter, Regisseure, Videoproducer. Ich habe mit denen auch gesprochen über diese Entwicklung, diese Umbrüche, die wir da gerade sehen. Manche sehen das als Chance, viele machen sich aber auch echt Sorgen, weil sie befürchten, wir werden bald gar nicht mehr gebraucht.
Ja, kann ich mir ehrlich gesagt denken, wenn man das sieht. Das Video vom Anfang zeigt einfach richtig, dass es zwar noch krasse Fehler gibt, aber es hat einfach einen Riesensprung gemacht, diese Technologie, habe ich den Eindruck. Und schuld ist in diesem Fall ja ganz konkret mal wieder OpenAI, also das Unternehmen, das auch ChatGPT entwickelt hat. Also es gibt unterschiedliche Unternehmen, die daran arbeiten, logischerweise, aber das Video jetzt vom Anfang ist auch von Sora generiert. Das ist eine App von OpenAI, die eben auch wirklich sehr, sehr bedienfreundlich sein soll. Also jeder und jede kann dann theoretisch, sobald sie dann für alle zugänglich ist, einfach einen Prompt eintippen, einen Videowunsch in so ein Textfeld und dann spuckt Sora da anscheinend Bewegtbild raus und zum Teil halt wirklich sehr erstaunlich realistische Videos. Ralf, würdest du sagen, Sora ist jetzt vielleicht wirklich ein Wendepunkt? Das krempelt es jetzt alles um, was wir an Videogeneration bisher so kennen.
Ich würde schon sagen, ja, also als ich die ersten Videos gesehen habe von Sora, die sind im Februar veröffentlicht worden auf der Webseite von OpenAI, da war schon mein Eindruck, das ist ein Game Changer.
Also ich habe mir auch einige von diesen Sora-Videos angeschaut, aber erzähl vielleicht einfach mal, welche Tools außer Sora gibt es denn sonst noch so? Was hast du dir angeschaut und was würdest du sagen, ist vielleicht auch schon gut und was ist noch nicht so gut bei diesen KI-Anwendungen?
Also das Feld boomt. Es gibt Dutzende von KI-Tools, deren Entwickler versprechen, mit diesem Werkzeug kannst du eben nur Videos wie ein Profi machen. Ich habe mir einige angeschaut und weiß von einigen Experimenten eben, naja, also ganz so einfach, wie die Entwickler das versprechen, ist es praktisch nie. Und ich habe dann im zweiten Schritt deshalb mal eben vor allem nachgefragt, wie und wo Videoprofis denn eigentlich heute schon KI-Werkzeuge nutzen. Also die, die wirklich wissen, worauf es ankommt. Ich habe hier zwei Beispiele mitgebracht. Das eine ist Studio 47. Das ist ein regionaler Fernsehsender im Ruhrgebiet. Und das Besondere dort, die nutzen ein KI-Tool, ein eigens entwickeltes namens Botcast, um weitgehend automatisiert Nachrichtenfilme zu produzieren. Und das zweite ist ein Beispiel vom Westdeutschen Rundfunk. Die haben verschiedene KI-Tools so kombiniert, dass ein KI-Moderator rauskam, also ein menschlicher Avatar, der Moderationstexte in die Kamera spricht.
Ja, den kenne ich. Das ist Toni. Ich
finde Toni, genau.
So weiß, ja. Verrückt. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen, weil das ist echt wild, finde ich. Aber vielleicht erstmal zu diesem Podcast. Das kenne ich jetzt noch nicht. Das klingt im Vergleich zu so einem echten menschlichen Avatar auch relativ simpel, ehrlich gesagt. Also mit so KI-Unterstützung, Nachrichten, mit so passenden Bildern zu versehen, ist ja jetzt wahrscheinlich vergleichsweise einfach, vermute ich mal.
Das klingt jetzt nicht nach Rocket Science, hast du recht, ist aber trotzdem ein sehr wichtiger Anwendungsfall. Also mit diesem konkreten KI-Tool Podcast werden also Nachrichten im Film produziert von Studio 47, sogenannte NIFs im Fachjargon. Das Quellmaterial sind Meldungen von Nachrichtenagenturen. Die werden dann mit einem KI-basierten Editor so umformuliert, dass da wirklich Nachrichtentext rauskommt, also mit Titel, Liedsatz, kurzen Sätzen und so weiter, wie man das zum Beispiel aus der Tagesschau kennt. Und zu diesen Texten, das ist jetzt der Witz, sucht dann ein weiteres KI-Tool passendes Bildmaterial aus dem Archiv und unterlegt es an der richtigen Stelle. Und zwar automatisch so, dass sich dann Nahaufnahmen, halbtotalen Stand- und Bewegtbilder abwechseln, so wie das eben auch ein Bildregisseur und eine Cutterin sonst machen würden. Das System übernimmt also sowohl die Suche nach Archivbildern als auch Bildregie und Schnitt. Und genau gesagt macht das System dem Nachrichtenredakteur, den es immer noch gibt, dem menschlichen Vorschläge zur Bildabfolge und der kann die dann eben noch korrigieren oder sagen, ja, das passt so. Und wenn dann alles abnickt, dann erzeugt dieses KI-Programm Podcast automatisch den fertigen Nachrichtenfilm in der gewünschten Länge samt Untertiteln für verschiedene Ausspielkanäle, also TV, Insta, TikTok, you name it. Und die Stimme des Sprechers, die wird dann natürlich ebenfalls von der KI synthetisiert. Also da muss niemand mehr vor die Kamera, niemand mehr ins Studio. Und was dabei rauskommt, das können wir uns jetzt mal schnell zusammen anschauen und hören.
Die Duisburger Verkehrsgesellschaft AG öffnet ab Dienstag die U-Bahn-Station am Hauptbahnhof für Obdachlose. Der Zugang befindet sich am Ende des Fußgängerbereichs der Bushalle. Die Zwischenebene der U-Bahn-Station bleibt auch während der Betriebsruhe geöffnet. Die DVG schafft damit einen zusätzlichen Raum zum Schutz vor der Kälte.
Ich blende hier mal aus. Fedi, und was ist dein Eindruck? Ist das die Art von Fernsehnachricht, die dich ansprechen würde?
Ich würde sagen, das ist auf jeden Fall ähnlich, wie man das kennt. Ich weiß aber auch, dass diese Arbeit nicht zu unterschätzen ist. Diese Menschen, die das normalerweise machen, diesen Job, da schon auch echt eine Ausbildung brauchen, um das gut zu bebildern. Ich habe jetzt hier keine großen Fehler oder so erkannt, aber ich würde schon sagen, es braucht auf jeden Fall einen Menschen im Loop, damit man da keine komischen Fehlerchen reinbaut und das nicht irgendwie komisch wirkt, würde ich sagen.
War auch mein Eindruck. Also ich finde schon, wenn man genau hinguckt, da hätte man vielleicht mit einem passenderen Bild die Meldung unterlegen können. Aber der Mensch im Loop ist auch bei Studio 47 gesetzt. Also es gibt immer einen Nachrichtenredakteur, der da drüber guckt, aber er bekommt eben die Vorschläge und spart sich viel Zeit. Und wie viel Zeit, also Stichwort Effizienzsteigerung, das hat Sascha de Vigne in diesem Demo-Video, wo auch dieser Auszug raus ist, mal erklärt.
Tatsächlich ist es so, dass wir bei uns im Sender mit Hilfe von Podcast die Produktion einer solchen NIF innerhalb von 5 bis 10 Minuten umsetzen können. Eine Sache, die, wie gesagt, früher locker auch mal 1,5 Stunden gedauert hat.
Sascha de Vigne ist der Chefredakteur von Studio 47 und er sagt eben auch, Korrekturen, Aktualisierung, Übersetzung lassen sich im Nachgang viel schneller realisieren, quasi auf Knopfdruck. Und wenn man sich jetzt mal vorstellt, so ein KI-Assistenz-Tool für Filmemacher kombiniert mit den großen Bild- und Filmsequenzen, Datenbanken, wie sie zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen haben, also ARD, ZDF und andere. Das ist natürlich ein sehr mächtiges Werkzeug und deshalb bin ich mir ziemlich sicher, dass wir solche KI-basierten Automatisierungslösungen bald an sehr vielen Stellen sehen werden. Also da bahnen sich wirklich große Umbrüche in der Produktion von Nachrichtenfilmen an. Denn Kostenersparnis, das lehrt die Geschichte, ist immer ein ganz großer Treiber von Innovation. Und genau das verspricht diese Technik.
Ja, ich frage mich auch wirklich, also wie viele Jobs da dann tatsächlich vielleicht auch verloren gehen. Aber okay, lass uns mal noch über Toni sprechen bitte als nächstes. Weil
gerne.
Dieser KI-generierte Moderator beim WDR, ich fand den super faszinierend. Vielleicht erklärst du erstmal kurz, wie genau das funktioniert.
Ja, also Toni, das ist so ein Experiment, was man beim WDR gestartet hat. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr ungefähr. Man hat versucht, mit verschiedenen KI-Komponenten einen virtuellen Moderator zu erschaffen, der als Co-Moderator bei echten Fernsehsendungen auftritt. Es wurden kombiniert ChatGPT. Das ist also das Tool, das dem virtuellen Moderator Toni seine Texte schreibt. Dann gibt's eine KI-basierte Stimmsynthese, in dem Fall von 11 Labs. Die Firma haben wir auch schon mal vorgestellt. Das verleiht dem Toni seine realistisch klingende Stimme. Und dann Dann gibt's noch das KI-Tool, in dem Fall haben die HeyGen benutzt. Das kreiert einen digitalen Körper für diese Stimme und den Text. Ein Körper, der so aussieht wie ein menschlicher Torso und dessen Lippen, Arme und Hände sich synchron und halbwegs passend zum gesprochenen Text bewegen. Und vielleicht nur, um das zu illustrieren, damit auch unsere Zuhörerinnen wissen, was wir meinen, hören wir mal kurz rein, wie das klingt, wenn Toni da eine Ansage macht.
Toni hier. Ihr kennt mich vielleicht aus der WDR-Sendung Unser Leben mit KI. Auf dieser Seite erfahrt ihr, wie ich aus dem digitalen Hut gezaubert wurde.
Okay, man merkt schon, also Toni klingt noch ein bisschen hölzern für meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Er bewegt die Arme auch noch sehr stereotyp. Er hat eigentlich nur eine Armgestikoption, hat man so das Gefühl. Also da ist noch Room for Improvement. Ja. Aber es ist ein Anfang und eben der Versuch mal zu zeigen, wie man Bewegtbilder von Menschen und menschenähnlichen Personen erzeugen kann, ohne dass irgendjemand vor eine Kamera muss. Und das ist natürlich auch ein Werkzeug, was das Zeug hat, die Filmproduktion komplett umzukrempeln.
Ja, aber ich finde, das Krasseste oder Seltsamste daran ist irgendwie vor allem diese Interaktion zwischen der Person, die moderiert, also die wirklich aus Fleisch und Blut ist, und eben Toni. Weil irgendwie nimmt die Moderation Toni oft zu ernst. Also ich habe Videos gesehen, wo die dann aufeinander reagieren und ich finde, wir im Team, wir sprechen echt oft ja auch drüber, wir müssen aufpassen, dass wir KI nicht so vermenschlichen und irgendwie echt machen. Und hier passiert irgendwie genau das. Und ich finde das echt skurril.
Ja, die Grenzen sind da irgendwie echt so ein bisschen fließend, weil man kann natürlich tatsächlich in Versuchung geraten, in einen echten Dialog mit diesen Systemen dann zu gehen. Ne? Und da sind wir nicht mehr weit davon entfernt. Gerade ist immer da in der Testphase, aber ich glaube, wir werden künftig ziemlich viele von diesen Anwendungen sehen.
Mein erster Gedanke ist auch, das Ganze hat ja wahrscheinlich einfach riesiges Potenzial, wenn ich jetzt mal denke an so Bereiche wie Werbung oder auch Social Media.
Genau. Also stell dir vor, du bist eine Influencerin, die auf TikTok regelmäßig irgendwelche Videos posten will. Dann ist das natürlich verlockend, weil du würdest dir die komplette Aufnahmesituation letztlich sparen. Du kreierst ein virtuelles Double, eine Doppelgängerin von dir, musst nie wieder in die Maske, musst dich nie wieder sorgen, dass das Licht richtig gesetzt ist, dass das Mikrofon an der richtigen Stelle angesteckt und der Ton okay ist. Du läufst auch nie mehr Gefahr, dich bei Rotlicht zu versprechen, weil es gibt ja kein Rotlicht mehr. Du kannst alle Fehler direkt im Text korrigieren und sozusagen deinem virtuellen Doppel den Text vorgeben, den es dann sagen soll in die Kamera. Also das ist schon wirklich interessant und Anwendungsmöglichkeiten jetzt mal von Influencerinnen abgesehen, Video-Avatare für Online-Tutorials zum Beispiel. Ein Riesenmarkt. Yeah. Ja, also Menschen, die dir per Video irgendwie was erklären, wie du deine Steuererklärung ausfüllst oder so. Da wird künftig keiner mehr vor die Kamera gehen. Das werden solche Avatare machen. Werbung. Beispiel IKEA hat in Japan eine ganz erfolgreiche Werbekampagne gemacht mit einer virtuellen Figur, die so rosa Haare hatte, ein bisschen auffällig aussah. Die war rein im Computer generiert, trotzdem eine super erfolgreiche Werbekampagne. Social Media Postings, Musikvideos, all das sehen wir schon. Wir werden viel mehr davon sehen. Und es ist eben auch hier einfach wieder die Kostenersparnis.
Wie aufwendig ist das Ganze denn wirklich? Also vor allem, wenn ich jetzt will, dass zum Beispiel der Avatar auch so aussieht wie ich. Also zum Beispiel Toni ist ja jetzt noch nicht mal ein Double von irgendjemanden. Da müsste man ja wahrscheinlich Unmengen von Bildern und Videoaufnahmen von so einem echten Menschen in ein System einfüttern, damit die KI dann auch wirklich so aussieht, wie sie aussehen soll, oder?
Definitiv. Also Toni ist ein Avatar von der Stange, den kannst du quasi zum Teil kostenfrei oder durch geringe Gebühren bei verschiedenen Firmen kannst du solche Leute buchen. Wenn du jetzt aber dich selber klonen willst für, sagen wir mal, für dein nächstes Insta-Reel, dann ist es schon noch deutlich aufwendiger. Also ich habe mal geguckt, bei HeyGen zum Beispiel ist es schon noch so, für einen Premium-Service-Avatar, der also wirklich sehr menschenähnlich aussieht und auch agiert, was Mimik und Gestik angeht, musst du dich dort minutenlang in einem professionellen Kamerasetting aufhalten, in die Kamera sprechen, die Aufnahme dann hochladen. Also er will deine Bewegung, deine Mimik, deine Gestik, deine Sprache. Ich wollte so weit nicht gehen, das mal auszuprobieren, aus Datenschutzgründen einerseits, zum anderen auch, weil dieser Premium-Service dann schon auch ordentlich Geld kostet bei den verschiedenen Anwendern. Ja. Das Spannende ist jetzt aber, es gibt eine neue Technologie von Microsoft, die all das künftig viel einfacher machen wird, mit der man nämlich täuschend echte Videos von Personen produzieren kann, ohne die überhaupt jemals filmen zu müssen. Ein Foto genügt dafür und das ist schon krass. Also dieses Tool, das neue heißt Vasa, wurde von Microsoft Research vor gar nicht so langer Zeit präsentiert, im April. Und dem genügt tatsächlich ein Porträtfoto von dir und eine Stimmaufnahme, um erstaunlich authentisch wirkende Videoclips von dir zu machen, wo du also dann zum Beispiel das sagen würdest, was du dir selbst oder jemand anders zuvor per Textbefehl in den Mund gelegt hast. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, was man damit machen kann. Wir sehen jetzt das Gesicht eines dunkelhaarigen jungen Mannes, der offenbar als Fitnesscoach arbeitet, also ein virtueller Fitnesscoach, und der uns jetzt gleich mit relativ eindrücklicher Mimik und Intonation seine Botschaft rüberbringt. Zieh dir das mal rein.
If you plan to go for a run and you don't have enough time to do a full run, do part of a run.
Fede, was meinst du? Kommt schon rüber, oder?
Ja, ich finde es total krass. Also ich fühle mich direkt ins Fitnessstudio versetzt. Aber also ich meine, man sieht immer noch die Mundbewegungen. Das finde ich so ein Hauptkritikpunkt, ein bisschen zu deutlich. Es gab auch so ein ganz kurzes Momentchen, wo ich dachte, das Bild wackelt ein bisschen gerade. Aber allgemein, also das Gesicht ist unglaublich authentisch und unglaublich real wirkt es schon, also finde ich.
Na, und jetzt stell dir mal Folgendes vor. Man könnte stattdessen ja auch ein Foto von, sagen wir, Joe Biden nehmen, dem US-Präsidenten, und ihn mit passender Mimik sagen lassen, dass sein Rivale Donald Trump ein Toupet trägt oder meinetwegen zum Frühstück kleine Kinder verspeist. Also ist schon klar, Missbrauchspotenzial ziemlich groß, und ich vermute übrigens auch, das ist einer der Gründe, warum Microsoft dieses Tool bis auf Weiteres nicht veröffentlichen will.
Ja, das verstehe ich. Aber wenn wir jetzt nochmal über so professionelle Filmproduktion sprechen. Also ich denke da jetzt wirklich auch so an Hollywood. Mhm. Welche Rollen könnte künstliche Intelligenz da denn spielen?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, Feli, ich glaube schon, das ist ein Game Changer. Das war mein erster Eindruck. Also dieses KI-Modell, diese generative KI, die nach Eingabe von Textbefehlen passende Filmsequenzen erzeugt. Sora war nicht das erste Tool, was das kann, aber es hat die Konkurrenz von Google, aber auch von einem Startup namens Runway zum Beispiel, komplett deklassiert, sowohl was die Qualität als auch die Länge der erzeugten Videoclips angeht. Und so sieht das auch übrigens der KI-Künstler Julian van Dieken, mit dem ich gesprochen habe. Der ist unter anderem auch selbst Dokumentarfilmer und testet aber seit Jahren vor allem alle möglichen KI-Tools für Filmschaffende. Also der Mann kennt sich wirklich aus, und der hat mir mit Blick auf Sora Folgendes gesagt.
Also als ich die ersten Videos gesehen habe, war letztlich sofort klar, oh, das ist anders als vorher. Das ist einer der großen Sprünge bei diesen Entwicklungen. Wir haben viele, viele, viele schnelle Entwicklungen gerade, aber das war wirklich ein großer Schritt. Das Tool selber ist ja noch nicht in den Händen von den Usern. Das heißt, man muss momentan darauf vertrauen, dass das, was OpenAI da uns zeigt, also noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber trotzdem, mir ging das schon so, das war so ein Sprung von Runway, was vorher 4 Sekunden konnte, und dann warpt das so vor sich hin und sieht alles so ein bisschen abstrakt aus, bis hin zu, da fährt dann 60 Sekunden lang ein Auto fotorealistisch eine Straße lang, und wenn ich das irgendjemandem zeigen würde, der nicht weiß, dass das AI ist, dann würde der sagen, ja gut, ist halt irgendwie ein Auto. Sprich, es ist fast ununterscheidbar in bestimmten Szenen von realen Videoclips. Das war schon doll.
Schon doll, sagt Julian van Dieken. Wie ging's dir, Feli? Du hast dir die Videos ja auch angeguckt.
Ja, ich habe mir einige angeschaut. Mir ging's schon ähnlich. Also mein Favorit waren diese Tiervideos natürlich.
Aha.
Mammuts, fantastisch. Also man hat das Gefühl, die sind zum Leben erwacht. Ich habe auch die Katze mir angeschaut, die durch so einen Garten, durchs Unterholz rennt und irgendwie was jagt. Das sieht genauso aus wie diese Social-Media-Videos, wo Leute irgendwie so eine Kamera vorne an so einen Köder dran machen und die Katze hinterher rennt. Auch die Möglichkeiten, und nur wenn man mal denkt, wenn man sowas irgendwie in bestimmten Filmen dann später mal nutzt, also irgendwie Dokumentarfilme, ohne dass wir tatsächlich dort waren, das verändert, finde ich, unglaublich viel. Also Dokumentar ohne Dokument irgendwie, was wird denn da noch dokumentiert? Also ja, ich finde, das ist schon echt eine krasse Entwicklung.
Das wirft unheimlich viele Fragen auf, ja. Das ist ganz klar. Und ich glaube, selbst Experten wissen gerade noch gar nicht genau, wohin das läuft, aber die sind sich eben schon einig, es ist ein großer technischer Fortschritt. Ich habe, um das nochmal besser einzuordnen, auch darüber gesprochen, neben Julian van Dieken mit Professor Björn Ommert von der Ludwig-Maximilians-Universität München. Der ist Informatiker. Seine Arbeitsgruppe hat den KI-Bildgenerator Stable Diffusion entwickelt, über den wir in diesem Podcast auch schon berichtet haben. Und Sora, das nutzt eine ganz ähnliche Technologie.
Sora ist sicherlich ein signifikanter Schritt nach vorne, was die Qualität der Videos angeht und insbesondere auch, was die Länge der Videos angeht. Denn die Herausforderung war ja immer gewesen, ein einzelnes Bild kriege ich einigermaßen konsistent mittlerweile hin. Aber wenn ich eine Sequenz an Bildern machen möchte, dann möchte ich nicht haben, dass jedes Bild komplett anders aussieht, sondern dass die etwas miteinander zu tun haben.
Also dieses Thema Kohärenz, das ist eins, was die Branche lange umgetrieben hat. Also bei Bildgeneratoren, die einzelne Bilder erzeugen, hat man das inzwischen gut im Griff. Erkennt man zum Beispiel daran, wenn man mit DALL-E oder so einem anderen Bildgenerator ein Bild erzeugt, dass zum Beispiel die Spitze eines Berges im Hintergrund sich dann in einem See im Vordergrund spiegelt. Das heißt, die KI stellt eine Beziehung her zwischen den Pixeln hinten oben rechts und vorne links. Vereinfacht gesagt. Ne? Das war schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Für realistische KI-Videos muss jetzt aber noch was anderes dazukommen. Man braucht nicht nur diese räumliche Kohärenz bei jedem einzelnen Bild, bei jedem einzelnen Frame. Nein, man muss auch sicherstellen, dass beim 100. Bild immer noch ähnliche Dinge zu sehen sind wie beim ersten. Denn sonst würde das Video quasi unter Gedächtnisschwund leiden, hat mir Björn Oma erklärt.
Das ist ein rechnerisch sehr aufwendiges Problem, das entsprechend gut hinzubekommen. Man kann sich das vorstellen, das System muss sich ja merken, was es in den Bildern vorher generiert hat. Und wenn die Sequenz nur länger wird, wird es irgendwann schwierig, das entsprechend gut dem Computer noch beizubringen, entsprechend effizient zu enkodieren. Da ist OpenAI jetzt ein Ansatz gegangen, der natürlich dann auch entsprechend größere Komplexität bedeutet. Die haben ja jetzt auch relativ viele Ressourcen zur Verfügung, um diesem Problem dann zu begegnen. Aber die fundamentale oder ultimative Lösung ist das sicherlich auch noch nicht für das Problem, was man ja sieht, wenn man sich genauer die Beispiele anschaut.
Und das Problem, das Björn Ommer meint, sind eben diese Inkonsistenzen. Also da passt nicht immer alles so ganz zusammen bei diesen Videos, die man da zu sehen kriegt.
Um zu verstehen, woher diese Fehler jetzt bei KI-Anwendungen kommen, müssten wir vielleicht noch mal ganz kurz klären, wie das überhaupt funktioniert, also diese KI-basierte Videoerzeugung an sich bei Sora.
Ich versuche mal, es so ein bisschen oberflächlich zu erklären, dass man trotzdem ein Gefühl hat, was da schieflaufen kann, vor allem bei längeren Clips. Also da steckt ja ein tiefes neuronales Netzwerk hinter Sora und das nutzt ein sogenanntes Diffusionsmodell, das auch bei vielen Bildgeneratoren zum Einsatz kommt. Und dieses Modell wurde beim Training eben mit haufenweise Videomaterial gefüttert und hat dadurch gelernt, wie eine Videosequenz wahrscheinlich weitergehen könnte. Das ist also im Prinzip ganz ähnlich, wie wenn ChatGPT Texte schreibt. Es hängt ja nach und nach wahrscheinlich passende Wörter an, ne? Und Sora erzeugt eben auf Kommando kurze Videosequenzen, die dann nach und nach verlängert werden, aktuell bis zu einer Minute, mit neuen Szenen, die eben laut Trainingsdaten wahrscheinlich zu dem Prompt passen, den du eingegeben hast. Und wie gesagt, je länger diese Sequenz dann wird, umso eher schleichen sich eben Inkonsistenzen ein. Man kann dann zwar mit mehr Rechenpower da so ein bisschen gegenhalten, aber wenn man über wirklich hochaufgelöste Videosequenzen redet, die über eine Minute lang sein sollen oder vielleicht mal eine Stunde lang sein sollen, dann ist schon klar, da wird man bis auf weiteres Supercomputer brauchen und die Anwendungen sind natürlich begrenzt. Das heißt also, Rechenkapazität ist ein Problem und ein weiteres Problem, das mir Björn Ommer genannt hat, fehlende Prompt-Adherence.
Also Adhärenz, da geht es darum, wie gut passt der Prompt mit den Anweisungen zusammen, die man Sora dann gibt, oder?
Genau, das ist es. Sora, um es platt zu sagen, macht mitunter einfach, was es will. Es ist sozusagen kreativ. Wenn du Künstler bist, findest du das vielleicht cool, weil dann plötzlich eine Tasse an der Stelle im Video auftaucht, wo du gar nicht damit gerechnet hast. Aber wenn du jetzt ein Werbekunde wärst, der sozusagen eine Videoproduktionsfirma beauftragt, ein spezielles Auto eines speziellen Herstellers, ich sag mal, über eine staubige Piste in der Wüste fahren zu lassen, dann würdest du wahrscheinlich nicht bezahlen wollen, wenn dieses Auto nachher im Film plötzlich vielleicht ein leicht verändertes Logo hat so, oder so eine gemorfte Felge oder irgendwie sowas.
Nee.
Ja, das macht schon klar. Also die Technik hat ihre Reize, aber eben auch ihre Grenzen, wenn man genau wissen will, was rauskommen will. Also der Filmemacher Julian von Dieken hat mir deshalb gesagt, also von der Vision, dass so ein Videogenerator wie Sora in absehbarer Zeit auf Knopfdruck, also die ganze Arbeit von so einem Filmproduktionsteam macht, das ist totaler Quatsch. Also da ist man auch wirklich weit davon entfernt.
Noch geht es nicht, dass ich einfach so einen Film erzeuge. Das ist das Versprechen von vielen dieser Tools. Der Chef von Runway zum Beispiel sagt ganz dezidiert, ja, wir werden irgendwann damit 90-minütige Kinofilme machen. Momentan ist es aber eher so, dass man das für einzelne Shots nutzen kann, für experimentelle Clips, für Entwürfe.
Klar ist aber, es arbeiten ja auch alle anderen Tech-Riesen, also außer OpenAI und Microsoft, an solchen Videogeneratoren. Also ich bin mir sehr sicher, dass wir da bald rasante Fortschritte sehen werden. Und so sieht das übrigens auch Julian van Dieken.
Das heißt, ich glaube, diese Sachen werden eine große Rolle spielen, allein schon, weil die ganzen Silicon Valley-Firmen ganz aktiv momentan in Gesprächen sind. Also Alphabet, sprich Google und Meta, also Facebook und Microsoft mit OpenAI, die sind gerade alle jetzt in Gesprächen mit den Hollywood-Studios und möchten die davon überzeugen, dass sie doch bitte diese Technik nutzen sollen.
Und ich sag mal, bis es soweit ist, bis all diese Probleme abgestellt sind, nutzen eben Kreative vor allem kurze Filmsequenzen von Tools wie Sora, die sie dann zusammenfügen. Und was man damit schon alles machen kann, das fand ich, war sehr eindrücklich zu sehen bei den ersten Kurzfilmen, die also eine Handvoll ausgewählter Tester mit Sora machen durften. Mir ist ein Video im Gedächtnis geblieben, das heißt Hot Air Balloon. Das ging fast schon viral. Es besteht aus verschiedenen kurzen Sequenzen, wo so ein Ich-Erzähler quasi autobiografisch Szenen aus seinem Leben schildert. Und nach ungefähr 30 Sekunden wird klar, das ist kein normaler Junge, der hier schildert, was ihm widerfahren ist, sondern der hat anstelle eines Kopfes einen gelben Luftballon auf den Schultern, was ihn logischerweise immer wieder vor Herausforderungen stellt. Video sollte man sich unbedingt anschauen. Super witzig. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und auch Julian von Dieken sagte mir mit Blick auf diese Fehler und die Frage, ist das ein Problem oder eigentlich vielleicht sogar charmant? Er sagte, als Künstler stürme ich diese Fehler oder Einschränkungen im Grunde gar nicht. Im Gegenteil, um die eigene Kreativität zu boosten, sind die derzeitigen KI-Tools schon jetzt Gold wert.
Ich finde, wenn man sich da reinwirft und einmal überlegt, was mit diesen Tools alles machbar ist, da gehen so viele Türen auf. Das macht schlicht und einfach wahnsinnig Spaß.
OpenAI hat ja angekündigt, Sora noch dieses Jahr öffentlich zugänglich zu machen. Und klar, unheimlich viele werden das dann ausprobieren. Es wird massiven Zuwachs an KI-generierten Videos geben auf allen Plattformen. Wir werden viel Tolles sehen, wahrscheinlich aber auch viel Schrott. Mhm. Und ich glaube, genau wie übrigens Björn Ommer von der LMU München und Julian van Dieken, die wirklich tollen Dinge, die werden bis auf weiteres professionellen Usern vorbehalten bleiben. Denn man muss sich schon sehr intensiv noch mit dem Prompting und anderen Dingen und der Nachbearbeitung befassen, um wirklich Videos wie ein Profi zu machen.
Ich würde jetzt aber trotzdem gerne nochmal nachhaken wollen, was sagen denn Filmemacher wie van Dieken zu diesen Risiken? Also ich meine, vor allem, wenn man jetzt auch an dieses wirklich enorme Missbrauchspotenzial denkt.
Das Missbrauchspotenzial ist groß, da macht keiner einen Hehl draus. Denn man kann ja mit diesen KI-Werkzeugen für Filmemacher, die wir jetzt beschrieben haben, quasi in Echtzeit zum Beispiel auch Propaganda-Videos erzeugen, ja, die Menschen über soziale Netzwerke mit falschen Informationen füttern, um sie aufzuwiegeln. Also stell dir jetzt mal vor, nach irgendeinem Bombenanschlag irgendwo auf der Welt kursiert bereits 15 Minuten später ein KI-generiertes Video, das aber nicht als KI-generiert zu erkennen ist, wo ein prominenter Politiker die Verantwortlichen benennt und zur Vergeltung aufruft. Die Folgen könnten verheerend sein. Und wenn dann 2 oder 3 Tage später rauskommt, hey, das war alles ganz anders, das war ein Fake, da hat jemand einen Avatar dieses berühmten Politikers erzeugt, um euch zu verunsichern, dann ist der Schaden vielleicht schon längst angerichtet. Weil das Problem ist ja, irgendwer da draußen ist ja irgendwie immer bereit, jeden Quatsch zu glauben. Und dieses Missbrauchspotenzial, das macht auch Julian van Dieken echt Sorgen. Und das hören wir nochmal ganz kurz.
Ja, es senkt total die Schwelle. Das heißt, eine Trollfarm, die jetzt nur noch ein Foto braucht, um daraus ein animiertes Video von einer echten Person zu machen, klar ist das ein Riesenproblem. Natürlich, das ist relativ offensichtlich. Aber ich brauche eben auch eine Bevölkerung, die, und das ist mir immer total wichtig, diese Tools nutzt und kennt und ausprobiert, weil man darüber natürlich auch lernt, was nicht geht und vor allem versteht, worauf man achten muss, um das auch demystifizieren zu können oder zu verstehen können. Ah, okay, ich glaube, da erzählt mir gerade einer eine Story, die mich eigentlich hauptsächlich aufhetzen soll. Ich trete mal einen Schritt zurück und guck mal, ob das überhaupt stimmt.
Mein letzter Appell an dieser Stelle wäre vor allem auch, wir brauchen Transparenz. Also ich will als User wissen, wo KI drinsteckt und wo nicht. Also wir brauchen ein Label für KI-generierte Inhalte, wir brauchen eine Kennzeichnungspflicht. Da sind ja viele Dinge auf dem Weg, aber das wird ein Dauerbrenner bleiben und zieht sich ja auch wie so ein roter Faden eigentlich durch verschiedene Episoden unseres Podcasts.
Ja, wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Ja. Wenn euch das Thema interessiert, unsere KollegInnen vom SWR und BR sprechen in ihrem KI-Podcast auch über KI und Film. Wir verlinken euch diese Folge in die Shownotes. Außerdem wollten wir auch noch mal Danke sagen für Nachrichten. Es macht echt richtig Spaß, durch das Postfach zu scrollen und zu sehen, welche Themenideen ihr so habt und wie ihr selbst KI auch schon nutzt. Zum Beispiel hat uns Patrick aus der Schweiz geschrieben, er hört gerne bei uns zu und er nutzt gerne Udio, eine Musik-KI, mit der er ein Musical über die Corona-Zeit erstellt hat. Fand ich richtig spannend.
Absolut fabulous, ja.
Ja, fand ich auch toll. Fabulous. Wir haben auch sogar reingehört. Es ist klasse. Falls ihr ähnliche coole Sachen macht oder einfach nur Wünsche oder Anregungen oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns gerne per Mail an kiverstehen@deutschlandfunk.de oder per Signal oder WhatsApp Sprachnachrichten an 0152 5952 9753. Und nächste Woche sind wir schon im EM-Fieber. Da sind Carina und Moritz dran und die sprechen über Fußball und KI. Ihr dürft euch freuen.
Der Ball ist rund und muss ins Eckige.
Ganz genau. Wir bedanken uns, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao.